Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ellen Hering. Das Jahr 2019, das war in Lateinamerika ein Jahr heftigster Proteste. Manche halten bis heute an, auch wenn wir in den Nachrichten nicht mehr viel davon hören. Brasilien, Chile, Venezuela, Ecuador. Beteiligt an diesen Protesten waren überall auch die indigene Bevölkerung dieser Länder. Die wehrt sich gegen Diskriminierung und gegen soziale Ungerechtigkeit. In Ecuador führten die Indigenen im Oktober sogar erfolgreich einen 11-tägigen Generalstreik an. Der hatte sich an der Streichung der Benzin- und Dieselsubventionen entzündet. Unter dem Druck der Straße musste die Regierung ihr Dekret schließlich zurücknehmen. Auch deshalb ist Ecuadors gut organisierte indigene Bewegung im politischen Aufwind. Aber nicht nur deshalb. Es gibt auch eine selbstbewusste junge Generation.
Ich habe keine Angst davor, diskriminiert zu werden. Meine Kleidung bringt zum Ausdruck, wer ich bin. Es ist mir egal, ob Leute schlecht über mich reden. Und die Quechua-Sprache gehört zu mir. Ich werde sie immer sprechen.
Jennifer Kispe ist 17 und wie viele ihrer Altersgenossen nicht mehr gewillt, sich mit Almosen abspeisen zu lassen. Werden es womöglich die so lange missachteten Ureinwohner sein, die Lateinamerika einen Wandel bringen werden? Darum geht es in der heutigen Weltzeit und zwar am Beispiel Ecuadors. In Ecuador haben sich die indigenen Völker bereits viele Rechte erkämpft, die in anderen Ländern längst nicht selbstverständlich sind. Die Indigenen dort sind nach den letzten Protesten zu einer ernsthaften politischen Kraft herangewachsen. Viktoria Eglau hat sich vor Ort ein Bild von den Verhältnissen gemacht.
Vor kurzem in Ecuadors Hauptstadt Quito, in einem Saal der Bischofskonferenz. Vertreter der indigenen Gemeinschaft stellen der Öffentlichkeit ihre Vorschläge für ein neues Wirtschaftsmodell vor, zeigen sich kämpferisch. Leonidas Issa, ein kleiner Mann, der einen schwarzen Hut und einen roten Poncho trägt, ergreift das Mikrofon. Leonidas Issa ist bekannt in Ecuador. Seit er im Oktober vergangenen Jahres als einer der Wortführer der indigenen Proteste die Regierung in die Knie zwang.
Wir Indigenen produzieren in Ecuador die Nahrungsmittel. Wir tragen zur Wirtschaft dieses Landes bei. Hören Sie auf mit dem Klassenhass. Nicht wir indigenen Völker generieren diesen Hass, sondern die vermögenden Schichten.
Issas selbstbewusste Worte sind an Ecuadors politische und wirtschaftliche Eliten gerichtet, die einen westlichen Lebensstandard pflegen, während die indigene Bevölkerung mehrheitlich in Armut lebt. Das Verhältnis der indigenen Bewegung zur Regierung ist angespannt. Im Oktober 2019 führte sie einen Generalstreik an, nachdem die Regierung die Streichung der Treibstoffsubventionen verkündet hatte. 11 Tage lang legten indigene Demonstranten ganz Ecuador lahm. Dann nahm die geschwächte Regierung von Präsident Lenin Moreno die Verordnung schließlich zurück. Dabei muss sie eigentlich die strengen Sparauflagen des Internationalen Währungsfonds erfüllen, bei dem sie hoch verschuldet ist. Bei den Treibstoffsubventionen wollte Moreno daher den Rotstift ansetzen. Die Bewegung der Indigenen aber fordert eine vom Währungsfonds unabhängige Politik. Eine Politik, die Armut und soziale Ungleichheit verringern soll. Leonidas Issa.
Wir Ecuadorianer müssen souveräne Entscheidungen über die Entwicklung unseres Landes treffen. Wir dürfen nicht erlauben, dass uns eine Politik von außen übergestülpt wird. Das Prinzip, das uns leiten sollte, ist, die, die am meisten besitzen, sollen am meisten für die Allgemeinheit zahlen.
Für die indigene Bewegung war die Rücknahme des Spardekrets ein Triumph. Warum die geplante Verteuerung von Benzin und Diesel die Rebellion auslöste, erklärt der Kommunalpolitiker José Parco in seinem Büro in Riobamba, einer Stadt mit 220.000 Einwohnern, die wie Quito im Hochland von Ecuador liegt.
Eine Stunde Pflügen mit dem Traktor kostet in den indigenen Gemeinden auf dem Land $15. Ohne die Treibstoffsubventionierung hätte die Stunde plötzlich 25 Dollar gekostet. Geld, das die Menschen etwa für die Ausbildung ihrer Kinder brauchen, wäre in den Traktorbetrieb geflossen.
José Parco, der seine glatten schwarzen Haare zu einem langen Zopf geflochten hat, ist selbst ein Indigener. In der Stadtverwaltung von Riobamba ist er für die Interkulturalität zuständig, das heißt für die Beziehungen zwischen der indigenen und der nicht-indigenen Bevölkerung. Der Posten ist erst vor ein paar Jahren geschaffen worden, ein Ergebnis des langen Kampfes der Indigenen um die Anerkennung ihrer kulturellen Identität. Riobamba, das am Fuß des Vulkans Chimborazo liegt, ist umgeben von Ureinwohnergemeinden, die mehr schlecht als recht von der Landwirtschaft leben. Hier im Hochland Ecuadors konzentriert sich der größte Teil der indigenen Bevölkerung des Landes. Kleinere Gruppen leben im Amazonasgebiet und an der Pazifikküste. Der letzten Volkszählung von 2010 zufolge sind 7% der Ecuadorianer Indigene, doch viele schätzen ihre Zahl höher. José Parco spricht von etwa einem Viertel der Landesbevölkerung. Fest steht, der größte Teil der indigenen Gemeinschaft ist arm und sozial benachteiligt.
Straßen, Bewässerungskanäle, Trinkwasser. Der Zugang zu dieser Grundversorgung ist für die Indigenen schlechter als für den Rest der Ecuadorianer. Auch fehlt ein Markt, auf dem die Kleinbauern ihre Produkte zu fairen Preisen verkaufen können. Deshalb müssen viele junge Indigene vom Land in die Städte ziehen. Außerdem brauchen wir auf dem Land Schulen, in denen der Unterricht nicht schlechter ist als in der Stadt. Der Aufstand vom Oktober hat sich gegen all diese Benachteiligungen der indigenen Gemeinschaft gerichtet.
José Parco stammt aus der indigenen Gemeinde Puchiguayavin. Mit dem Auto dauert die Fahrt von Riobamba in Parcos Heimatdorf eine gute halbe Stunde. Unterwegs bricht die dichte Wolkendecke auf und gibt den Blick auf den schneebedeckten Gipfel des Chimborazo-Vulkans frei. Puchiguayavin besteht aus ein paar Dutzend verstreuten, ärmlichen Gehöften. Früher lebten hier 50 Familien, aber wegen der Abwanderung in die Städte seien es heute nur noch 30, sagt José Parco. Auf dem Grundstück seiner Eltern zeigt er als erstes den Meerschweinchenstall.
In dieser Gegend züchten und verkaufen die Bauern Meerschweinchen, die in Ecuador wegen ihres hohen Proteingehalts verzehrt werden. Nicht nur auf dem Land, auch in den Städten. Sogar in die USA werden sie exportiert. Außerdem bauen meine Eltern und die anderen Leute hier Kartoffeln, Quinoa und Lupinenbohnen an, für den Eigenkonsum und für den Verkauf.
Auf dem kleinen Bauernhof gibt es auch ein paar Schafe, Schweine und Hühner. José Parco begrüßt seine Eltern in der indigenen Sprache Quechua. Die Mutter trägt die traditionelle Kleidung der Indígenas dieser Gegend. Einen langen schwarzen Rock, eine bestickte Bluse und einen kurzen Poncho.
Buenas tardes. Un gusto.
Es mi padre, mi madre.
Hola.
Der Vater willigt freundlich, aber schüchtern in ein Interview ein. Sein Spanisch ist stockend. Er hat es nie so gut gelernt wie sein Sohn. Dennoch will Vicente Parco erzählen von seiner Familie und ihrem entbehrungsreichen, mühsamen Leben.
Antes aquí por aquí blancos vivía. Antes blancos vivía. Haciendas. Instalado.
Früher lebten hier Weiße, die eine große Hacienda unterhielten. Auf der haben meine Eltern wie Sklaven geschuftet, von früh bis spät. Heute bewirtschafte ich zwar mein eigenes Land, aber die Probleme sind verdammt groß. Wir produzieren Nahrungsmittel, bringen sie auf den Markt und erzielen dafür miserable Preise. Man kann davon kaum leben, deshalb sind alle meine Kinder weggezogen. Außerdem haben wir kein Wasser, um unsere Felder zu bewässern. Nur das Wasser, das uns Gott von oben schickt, den Regen.
Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Vicente Parco hat es seinen 8 Kindern ermöglicht, bis zum Abitur die Schule zu besuchen. Sie sollten es einmal besser haben als er und seine Frau, als die ausgebeuteten Vorfahren. Alle Söhne und Töchter arbeiten heute in der Stadt. José Parco, der Älteste, hat es mit seinem Posten in der Kommunalregierung von Riobamba besonders weit gebracht. Zuvor hatte er in Quito studiert, Soziologie und Anthropologie. Um im ecuadorianischen Bildungssystem zu reüssieren, musste er, der als Kind zu Hause nur Quechua gesprochen hatte, zunächst einmal Spanisch lernen.
Wenn wir in der Schule untereinander Quechua redeten, schimpften die Lehrer mit uns. Sprecht wie Christen, sprecht Spanisch. Da haben wir angefangen, uns für unsere Muttersprache zu schämen. Viele Indigene, die zur Ausbildung und zum Arbeiten in die Städte ziehen, verlieren ihre Sprache und damit auch ihre Identität. Aber die indigenen Organisationen Ecuadors versuchen seit langem, diesen Prozess zu stoppen. So haben sie erreicht, dass unsere kulturellen Traditionen in der Schulausbildung berücksichtigt werden.
Anfang der 1980er Jahre hat Ecuador die sogenannte interkulturelle bilinguale Ausbildung eingeführt, ein System zweisprachiger Schulen. Die politischen Organisationen der indigenen Bewegung hatten lange dafür gekämpft. In den Schulen, die in den Regionen mit indigener Bevölkerung entstanden sind, findet der Unterricht auf Spanisch und in einer der Sprachen der Ureinwohner statt. Auch in der Stadt Riobamba gibt es eine solche Lehreinrichtung, die Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño. Im Hof des modernen, einfachen Schulgebäudes findet gerade Sportunterricht statt. Die Schüler und Schülerinnen spielen Fußball und Basketball. In ihrem Stimmendurcheinander sind Sprachfetzen auf Spanisch und auf Quechua zu erkennen.
Unsere Schüler stammen fast alle aus indigenen Gemeinden auf dem Land. In dieser Einrichtung werden sie nicht nur auf Spanisch und Quechua unterrichtet, sondern lernen auch Englisch.
Erzählt Schuldirektor Pedro Valente in seinem Büro im ersten Stock. Dann gibt der Pädagoge, selbst ein Indigener, ein paar Beispiele für die Wissensvermittlung in der Quechua-Sprache. Er zählt bis 10 und nennt die Teile des menschlichen Körpers.
Uma, Makikuna, Changakuna.
Um unsere kulturelle Identität zu erhalten, dürfen wir unsere Sprache nicht verlieren. Aber nicht alle indigenen Familien sehen das so. Es gibt auch Eltern, die in die Stadt gezogen sind und auf keinen Fall wollen, dass ihre Kinder Quechua sprechen.
Oft steckt dahinter die Angst vor Diskriminierung. An der von Pedro Valente geleiteten Schule wird nicht nur die indigene Muttersprache als etwas Positives vermittelt, sondern auch das Musizieren auf traditionellen Instrumenten, wie etwa der Panflöte Samponia.
Ich heiße Jennifer Beatriz Quispe und besuche diese Schule, seit ich 4 war. In diesem Jahr mache ich Abitur. Dass uns hier unsere Sprache und Gebräuche vermittelt werden, hat meinen Eltern gefallen. Und mir auch.
Die 17-jährige Schülerin Jennifer ist klein und zierlich und wirkt anmutig in der traditionellen Kleidung der Indigenas aus der Chimborazo-Region. Den langen Rock und den Poncho trage sie immer. Eine Jeans würde sie nicht anziehen, erklärt sie bestimmt.
Ich habe keine Angst davor, diskriminiert zu werden. Meine Kleidung bringt zum Ausdruck, wer ich bin. Es ist mir egal, ob Leute schlecht über mich reden. Und die Quechua-Sprache gehört zu mir. Ich werde sie immer sprechen.
Jennifer Quispe gehört zu dem Teil von Ecuadors junger, indigener Generation, der sich seiner Herkunft nicht schämt und für den Tradition und Modernität keinen Widerspruch darstellen. Die junge Frau hat ehrgeizige Zukunftspläne. Sie will Psychologie studieren. Der Aufstand im vergangenen Oktober habe die indigene Gemeinschaft Ecuadors gestärkt, glaubt Jennifer.
Wir haben erreicht, dass es mehr Wertschätzung und Respekt für unsere kulturelle Identität gibt und dass wir wahrgenommen werden, dass unsere Vorschläge gehört werden. Wir als indigene Gemeinschaft Ecuadors sind weltweit bekannt geworden. Es erfüllt mich mit Zufriedenheit, ja mit Stolz, eine Indigena zu sein.
Zwar schmerzt es Jennifer Kiespe noch immer, dass ein ecuadorianischer Politiker angesichts der gewalttätigen Ausschreitungen am Rande der Proteste im Oktober sagte, die Indigenen sollten in ihre Einöde zurückkehren. Aber die junge Generation hat die Demütigung in einen trotzig selbstbewussten Slogan verwandelt. Somos del Páramo, auf Deutsch sinngemäß, wir sind die aus der Einöde. Über Twitter und Facebook wurde er tausendfach verbreitet. In der lateinamerikanischen Fakultät für Sozialwissenschaften, kurz Flaxo, in der Hauptstadt Quito, beschäftigt sich der Politologe Santiago Basabe mit aktuellen Entwicklungen der ecuadorianischen Politik. Auch er sagt, die indigene Bewegung hat durch den von ihr angeführten Generalstreik im Oktober an Kraft gewonnen.
Ich glaube, die Bewegung ist daraus innerlich gestärkt hervorgegangen. Sie hat jetzt mehr Zusammenhalt als vorher. Und die Indigenen haben der Regierung gezeigt, dass sie ein wichtiger Akteur sind, der bei politischen Entscheidungen berücksichtigt werden muss.
Bereits seit den 90er Jahren ist die gut organisierte indigene Bewegung in Ecuadors Politik aktiv. 1996 gründete sie die Partei Pachakutik, die seitdem ununterbrochen mit mehreren Abgeordneten im Nationalparlament vertreten ist und an mehreren Orten die Bürgermeister stellt. Während der 10-jährigen Regierungszeit des linken Präsidenten Rafael Correa von 2007 bis 2017 habe die indigene Bewegung aber an politischem Einfluss verloren, sagen viele ihrer Mitglieder, sagt auch der politische Analyst Santiago Basabe.
Ich glaube, ihre Position, die unter Correa geschwächt wurde, behauptet die indigene Bewegung jetzt wieder. Aber meiner Meinung nach hat sie sich zu stark radikalisiert. Stattdessen könnte sie in die verwaiste politische Mitte rücken und dort enormen Einfluss gewinnen.
Luis Macas ist ein bekannter Veteran der indigenen Bewegung Ecuadors. Er hat mehrere Aufstände mit angeführt und war einer der ersten indigenen Minister. 2003 übernahm er für ein halbes Jahr das Landwirtschaftsressort, verließ dann aber wegen politischer Differenzen die Regierung. Der 69-jährige Macas verteidigt die jüngste Rebellion und betont, die indigene Bewegung habe in ihrer Geschichte stets konstruktiv gehandelt.
Wir haben nie mit leeren Händen protestiert, sondern immer Vorschläge und Alternativen präsentiert. Viele glauben, die indigenen Völker wollten Ecuador spalten. Aber das stimmt nicht. Wir wollen nur als Bewohner, die hier schon seit Tausenden von Jahren leben, anerkannt werden. Und wir fordern, dass bei der politischen Gestaltung unseres Landes die ganze Vielfalt der Bevölkerung berücksichtigt wird.
Laut Verfassung ist Ecuador seit 2008 ein sogenannter plurinationaler und interkultureller Staat. Also ein Staat, der die Vielfalt indigener Völker und Kulturen anerkennt.
Immerhin, es steht auf dem Papier. Aber viel weiter sind wir nicht gekommen. Etwa heißt es in der Verfassung, dass alle ecuadorianischen Schüler neben dem Spanischen auch eine indigene Sprache lernen sollen. Aber das ist nicht umgesetzt worden. Und von den zweisprachigen Schulen in den indigenen Gemeinden sind viele wieder geschlossen worden.
Zu den Schulschließungen sei es in der Regierungszeit von Rafael Correa gekommen, sagt Luis Macas. Wie viele andere Indigene beklagt er, ihre Gemeinschaft sei unter dem Ex-Präsidenten geschwächt und gespalten worden.
Correa hat über uns gesagt, das sind vier Typen mit Ponchos oder vier Typen mit Federn auf dem Kopf. So verächtlich hat er sich ausgedrückt. Seine Regierung hat uns fast unsichtbar gemacht.
Doch seit dem Aufstand im Oktober sind Ecuadors Indigene alles andere als unsichtbar. Wie die Schülerin Jennifer Kiespe es ausgedrückt hat, ihre Gemeinschaft ist von der Welt wahrgenommen worden. Und während in Bolivien das Ende der Ära Evo Morales auch ein Rückschlag für die Bevölkerungsmehrheit der Ureinwohner ist, träumen in Ecuador manche vom ersten indigenen Präsidenten. etwa José Parco, der Direktor für interkulturelle Beziehungen in der Stadtregierung von Riobamba.
Ja, wir streben danach, einmal dieses Land zu regieren. Aber wir wollen nicht einfach an die Macht, sondern das Ziel ist, verantwortungsvoll die Geschicke Ecuadors zu leiten. Das ist eine große Herausforderung, auf die wir uns umfassend vorbereiten müssen.
Der Politologe Santiago Basabe allerdings sieht solche Ambitionen höchst skeptisch.
Die indigene Bewegung weiß im Grunde, dass sie keine Chance hat, den Präsidenten zu stellen. Sie könnte höchstens eine Allianz mit einer anderen politischen Kraft eingehen, um an die Macht zu kommen. Aber ein indigener Präsident ist in Ecuador unwahrscheinlich. Dies ist immer noch ein zutiefst rassistisches Land.
Viel wahrscheinlicher scheint dagegen, dass die Indigenen früher oder später wieder rebellieren werden. Schließlich haben sie das in der jüngeren Geschichte Ecuadors mehrmals getan und sogar dazu beigetragen, Regierungen zu stürzen. Luis Macas, politischer Veteran der Bewegung.
Wenn wir irgendwann merken, dass unsere politischen Vorschläge ignoriert werden, dann werden unsere Leute, glaube ich, reagieren. Und falls nochmal ein Dekret erlassen wird, das der indigenen Gemeinschaft schadet, kommt es sicher erneut zum Aufstand.
Victoria Eglau war in Ecuador nach den Protesten im Oktober letzten Jahres, um mehr über die Rolle der indigenen Bevölkerung in der Politik zu erfahren und sich vor allen Dingen auch mit Vertretern der jungen Generation zu treffen. Über die Entwicklung insgesamt in Lateinamerika, auch in Chile zum Beispiel, wo die Proteste ja noch anhalten, informieren wir Sie regelmäßig im Podcast der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und tschüss, bis zum nächsten Mal.